Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Es tut sich was auf dem Tennismarkt, noch nicht was ATP und WTA angeht, aber es gibt kleine, aber feine Turnierserien, die in den nächsten Wochen und Monaten dafür sorgen sollen, dass der Tennisfan mit Live-Tennis versorgt wird. Darüber müssen wir sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thiessen, natürlich wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Bevor wir über das aktuelle Geschehen sprechen, natürlich wie immer die Frage, wie geht's dir?
Ja. Eigentlich alles vollkommen in Ordnung. Es fühlt sich halt ein Tag an wie der andere. Könnte jetzt wirklich ganz klischee-mäßig nicht immer 100% sagen, an welchem Tag wir uns befinden. Aber es ist eben physisch alles in Ordnung bei mir und den Leuten um mich rum und von daher kein Problem.
Wir wollen das Programm hier bei Chip and Charge wollen wir so abwechslungsreich wie möglich gestalten. Wir haben in den nächsten Wochen und Monaten immer mal wieder Interviews. Wir werden auch dann Legenden-Matches haben, die wir nochmal nacherzählen wollen, wo wir dann nochmal den Kontext setzen wollen. Wie sind diese Matches abgelaufen? Wir werden weitere Sendungen haben. Wir werden allerdings auch aktuelle Sendungen haben. Und hier in diesem Format beziehungsweise heute wollen wir mal wieder über die Aktualität sprechen. Plus, Philipp, wir müssen ein Langzeitprojekt gleich noch besprechen.
Genau, eins, an dem wir uns teilweise die Finger verbrannt haben und trotzdem ein bisschen Weitsicht gezeigt haben.
Wir haben nämlich vor 3 Jahren bei der ATP einen Draft gemacht, einfach mal so eine Sendung gemacht, wo wir gesagt haben, wir werden jetzt jeder 5 Spieler draften und dann werden wir mal schauen, wer in den nächsten 5 Jahren die meisten Punkte holt. Und das haben wir ein Jahr später dann auch noch für die WTA gemacht und haben jetzt mal ein Zwischenergebnis gemacht. Wir wollen jedes Jahr ungefähr eine Sendung machen und da haben wir diesmal geguckt, na, wie ist es denn jetzt 3 Jahre beziehungsweise 2,5 Jahre, nachdem wir die Drafts gemacht haben? Welche Spieler haben wir gewählt? Welche Spieler haben wir damals gedraftet? Welche haben wir übersehen? Und wer hat im Moment die meisten Punkte? Darüber sprechen wir im zweiten Teil. Aber jetzt im ersten Teil müssen wir über das aktuelle Tagesgeschehen sprechen. Und das aktuelle Tagesgeschehen hat in diesen letzten Wochen und letzten Tagen hat es mehr an Drive aufgenommen, weil es gibt jetzt mehrere Turnierserien, die für die nächsten Wochen vorgesehen worden sind. Der Telegraph hat am Samstag darüber berichtet, dass in Höhergrenzhausen in Rheinland-Pfalz ab Anfang Mai ein kleines Turnier stattfinden soll für Spieler außerhalb der Top 100.
Genau, es sieht so aus, dass dort in der örtlichen Akademie einige oder sogar mehr als einige, aber einige Spitzenspieler, vor allem auch die, die wir kennen, angeführt von Dustin Brown, zusammen mit einigen Spielern, die etwas weiter hinten in der Weltrangliste sind, gegeneinander spielen werden. Das Ganze wird übertragen von einer Court-Technologie, die aus den USA kommt, die dann natürlich auch zeigen will, hey, wir sind in der Lage, solche Courts oder überhaupt solche Matches zu übertragen, problemlos. Die Technik ist soweit. Das ist, soweit ich weiß, auch die Technologie, die bei den Grand-Slam-Turnieren teils eingesetzt wird, wo wir, oder früher vor allem auch eingesetzt wurde, wo wir dann in der Lage waren, wie so auf so ja, Sicherheitskamera-Feeds zu schauen, wie Matches laufen und ähnlich soll es hier laufen. Natürlich technisch mittlerweile etwas besser und diese Matches sollen dann im Internet und aber auch auf dem amerikanischen Tennis-Channel übertragen werden. Da scheint es eben eine Verbindung zu geben zwischen dem Tennis-Channel und dieser Übertragungstechnologie. Und das ist es ja, was einige am Anfang auch vermutet haben, dieser Krise, dass in allen möglichen Wirtschaftsbereichen, und Tennis ja nun auch im Wirtschaftsbereich, danach gesucht werden wird, wie man Sachen neu präsentieren kann, die bis dahin eine Selbstverständlichkeit waren. Und Turniere waren eine Selbstverständlichkeit, geht im Moment in der Form nicht mehr, aber jetzt haben wir das Schlupfloch, dass die Spieler relativ nah beieinander wohnen, dass sie nur zu dritt auf dem Court sind und dass die Technologie so weit ist, Matches übertragen zu können. Und genau das passiert jetzt hier, dass wir dann eben Anfang Mai eine solche Übertragung eines, ja, nennen wir es ruhig mal, eines Turniers bekommen sollen.
Also es ist ein Exhibition-Turnier. Es ist nicht von der ATP gedeckt, beziehungsweise es ist kein ATP-offizielles Event und es wird auch keine Ranglistenpunkte dafür geben. Aber es soll innerhalb von 4 Tagen sollen 32 Matches stattfinden. Dustin Brown, du hast ihn erwähnt, wird ja quasi die Hauptattraktion dabei sein. Jan Czoinski ist dabei aus britischer Sicht. Jan Czoinski, der eine britische Mutter hat, einen deutschen Vater und früher für Deutschland gespielt hat, jetzt inzwischen für Großbritannien und dort die Nummer 9 in der Rangliste ist. Und Jannik Hanfmann wird unter anderem auch dabei sein. Jannik Hanfmann war war bei Sky Sport News dann auch zu Gast und hat dort gesagt, dass er sich natürlich freut über die Spielmöglichkeiten. Die Tennis Base Oberhaching bietet jetzt ja inzwischen dann auch wieder Trainingsmöglichkeiten für die Spieler, Corona-konform. Und er hofft darauf, dass er dann einfach ein bisschen Spielpraxis in den nächsten Wochen erhalten kann. Und was halt davon oder was davon gemacht wird, du hast es gesagt, der Tennis Channel überträgt Sport Radar, kümmert sich um die Übertragung, sodass halt kein Kameramann dann auf dem Platz sein muss. Und es werden nur der Schiedsrichter und die beiden Spieler dann auf dem Platz sein und Linienrichter-Job übernehmen dann wahrscheinlich auch dann die Spieler. Und es soll gewettet werden darauf. Es wird auch ein paar andere Events noch geben, aber es soll auch gewettet werden können darauf. Und da war die ATP dann aber sehr schnell dabei und hat ein Memo an alle Spieler rausgeschickt. Ja, ihr dürft daran teilnehmen. Ja, es ist okay, dass ihr daran teilnehmt und dass ihr dann, solange ihr eure Gesundheit nicht aufs Spiel setzt, dass ihr diese Matches spielt. Aber lasst euch bloß nicht einfallen, in irgendeiner Weise gegen die Kriterien zu verstoßen, die wir als ATP hier gegen das Matchfixing aufgestellt haben. Und dass sie dann gleich dann auch gesagt hat, die ATP sollte in irgendeiner Weise so ein Vorfall kommen, dass dann auch anhand der ATP-Regularien dann die Spieler auch bestraft werden können. Die haben da gleich einen relativen Pflock eingehauen dort.
Aber es ist natürlich auch eine Geschichte, die sehr schnell so entstehen könnte oder hätte entstehen können, eben wirklich, dass es sind ja im Endeffekt nur Trainingsmatches, also weil sie nicht offiziell sanktioniert sind, sind es Schaukämpfe oder eben Trainingsmatches. Und was in denen passiert, ist ja eigentlich in der Theorie egal. Aber die ATP und vor allem die Tennis Integrity Unit will natürlich keinen Präzedenzfall haben, wo solche Matches dann in der Tat einfach verschoben werden oder künstlich verlängert werden oder eben ein anderer Fall auftaucht, wo das Ganze eben zwar wie Tennis aussieht, aber am Ende nicht Tennis ist. Und da kann ich schon verstehen, dass die Verbände da wirklich vorsichtig sind. Es fällt ja nun in einen ähnlichen Themenblock rein wie Doping und Doping wird hier eben auch weiterhin kontrolliert werden. Und solange die Spieler Profi sind, fallen sie eben unter den Schirm der ATP und damit eben auch dieser Tennis Integrity Unit. Und da will die ATP dann eben wirklich die Tür schon zumachen, bevor jemand auch nur rausgeguckt hat.
Also das Turnier in Hörgrenzhausen ist quasi der Anfang oder soll den Anfang machen für eine Reihe von Turnieren, die es dann in den nächsten Monaten geben soll, beziehungsweise auch Turniermöglichkeiten und Trainingsmöglichkeiten. Zwei haben sich dann nämlich jetzt auch noch hervorgetan, die schon angekündigt haben, dass sie Turniere beziehungsweise auch Trainingsmöglichkeiten stellen wollen für die Spieler. Auf der einen Seite ist das die Patrick Mouratoglou Academy und auf der anderen Seite die Rafa Nadal Academy. Rafa Nadal hat gesagt, Mensch, wir haben die Ressourcen, wir haben auch den Platz dafür, mehrere Spieler oder Dutzende an Spielern hier beheimaten zu können, die entweder trainieren können beziehungsweise dann auch hier Turniere, kleine Turniere spielen können, um dort die Matchpraxis zu sammeln. Ist das Gleiche so ein bisschen in Grün wie dann in Hörgrenzhausen, dann nur auf einem etwas höheren Niveau, beziehungsweise dann auch für Spieler, die innerhalb von den Top 100 sind, vielleicht sogar der Top 50. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass die Spieler reisen dürfen.
Und das ist ja so der große Knackpunkt an allem. Natürlich, wir befinden uns im Moment noch in der Phase des Zuhausebleibens und das ist der allererste Grund, warum Profisport nicht stattfinden kann. Der zweite ist eben, dass viele Events, gerade auch im Tennis, Zuschauer und Zuschauerinnen brauchen, um das Ganze finanziell auf gesunde Beine zu stellen. Denn das Geld im Tennis kommt nicht nur allein aus den Fernsehübertragungen. Du brauchst eben Sponsoring, du brauchst Zuschauende, du brauchst eben dann auch die Einnahmen aus den, ja, quasi aus diesen VIP-Sektionen. Das größte Problem des Tennis aber, und darum springen natürlich jetzt genau diese lokalen Serien gerade aus dem Boden, ist, dass nicht alle Spieler und Spielerinnen sich im Moment am gleichen Ort versammeln können. Und das ist im Moment natürlich auch für keinen von uns im Moment abzusehen, wann dieser Zeitpunkt wieder kommen wird. Und es macht zum Beispiel ja keinen Sinn, ein großes Turnier zu veranstalten, wo nur Spieler und Spielerinnen aus, sagen wir, 10 Ländern kommen können. Und solange das nicht gewährleistet ist, wird es wahrscheinlich auch Profi-Tennis nicht in der bisher bekannten Form geben. aber es kann natürlich diese Events geben von Spielern und Spielerinnen, die quasi in einem Raum wohnen, der dann unter dasselbe, ja, quasi dasselbe regulatorische Dach fällt. Und wenn die Spieler zum Beispiel, die sich in Mallorca befinden oder aber eben zum Beispiel die sich beim Moratoglu befinden, wenn die alle an einen Ort kommen können, dann wird sich so lang, oder wenn wir denn dann alle quasi wieder einigermaßen regulär vor die Tür können, dadurch natürlich neue Möglichkeiten eröffnen.
Patrick Mouratoglou bei Nizza ist seine Akademie. David Goffin und Alexei Popperin, die sowieso da häufiger trainieren, haben schon ihre Zusage gegeben. Und in bei der Rafael Nadal Akademie sind natürlich viele junge spanische Spieler am Start. Und er sagt dann auch, er möchte dann auch den Topspielern eine Möglichkeit geben, dort zu trainieren, beziehungsweise dort dann auch Matches zu spielen. Das sind die beiden Dinge, die dort dann geplant sind. Ultimate Tennis Showdown soll das genannt werden bei Patrick Mouratoglou. Ab dem 16. 17. Mai soll dann jede Woche sollen dann 10 Matches stattfinden, beziehungsweise jedes Wochenende 10 Matches. Aber Dirk Hordorf war zum Beispiel auch bei Sky Sports News zu Gast und der hat es nicht so mit Nachrichtensperren. Da sollte es am Montag, sollte es am heutigen Montag eine Pressemitteilung geben des DTB und des ÖTV. Und Dirk Hordorf hat sich schon mal ein bisschen in die Karten schauen lassen. Der hat nämlich gesagt, dass es ab dem 7. Juni eine Turnierserie geben soll für deutsche Spieler beziehungsweise für österreichische Spieler. Und dort sollen 32 Herren beziehungsweise 24 Frauen mehrere Wochen hintereinander lang bis zum Mitte Juli, bis also eigentlich das Turniergeschehen wieder aufrecht oder aufgenommen werden soll, dass sie sich jede Woche dann in grenznahen Orten beziehungsweise an Orten, wo mehrere Spieler zusammen sind oder Spielerinnen zusammen sind, dort dann auch eine Turnierserie spielen. Es sollen Dominik Thiem, Philipp Kohlschreiber, Jan-Lennard Struff schon zugesagt haben und sollte es über Mitte Juli noch eine längere Pause geben beim Tennis, dann wären auch noch Länderspiele angeplant beziehungsweise geplant. Wir müssen zu diesem Zeitpunkt, während wir aufnehmen, noch auf die Pressemitteilung warten, aber das ist ungefähr das Konstrukt, was Dirk Hordorf dort gebracht hat.
Es klingt halt ein bisschen anders, als was wir jetzt, also wir haben ja hier im Endeffekt 3-4 unterschiedliche Modelle. Wir haben dieses Modell, was von ja, einem Fernsehsender und einem Wettanbieter gepusht wird, aber ich denke, das ist wirklich nur ein ganz kleiner Probelauf. Man kann davon ausgehen, wenn das Erfolg hat, dann soll das wahrscheinlich eben gerade über diese beiden Kanäle neu vermarktet werden oder auch ein neues Modell werden. Dann Nadal, da gehe ich mal von aus, das ist natürlich auch etwas, um die Akademie zu bewerben. Mouratoglou hat immer wieder Andeutung gemacht, dass er gerne eine, ja, wie so eine Konkurrenz zu den jetzigen Zuständen aufbauen würde. Und ich wäre auch nicht überrascht, wenn er sich ein Modell überlegen würde, wie, naja, ihr könnt alle das Match schauen, wenn ihr 5 € hier bezahlt. Da wäre ich jetzt nicht ganz überrascht, wenn das aus seiner Richtung käme. Und das hier klingt für mich so ein bisschen wie Training Plus. Also wie ein, okay, der ÖTV und der DTB, die können im Moment finanziell ihre Spieler und Spielerinnen nicht in der Form unterstützen, wie es die ganz großen und reichen Verbände machen können. Aber zumindest sind sie in der Lage, ja, ein Training Plus zu organisieren. Und so würde ich das im Moment verstehen, ohne aber eben auch bisher die Presseerklärung gelesen zu haben.
Wir werden natürlich dann bei unserem Twitter-Account beziehungsweise bei Facebook und bei Instagram werden wir natürlich dann über diese Pressemitteilung dann noch berichten. Das sind die Details, die wir im Moment haben, was neue Turniere angeht, beziehungsweise was dann ja auch den Fix für Tennisfans angeht, die dringend darauf warten, dass Tennis wieder losgeht. Und auch wir warten darauf, dass Tennis wieder losgeht. Wir möchten auch, dass die Touren wieder anfangen. Aber solange es gesundheitlich noch ein Risiko darstellt, geht es halt noch nicht los. Und ob es dieses Jahr dann noch Tennis geben wird, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Steht aber zu bezweifeln. Dieses Jahr nicht geben wird es auf jeden Fall den Laver Cup. Dort gab es in dieser Woche eine Entscheidung, dass der Laver Cup um ein Jahr verschoben wird auf das nächste Jahr. Boston, der TD Garden, beziehungsweise ich weiß jetzt gar nicht, wie er jetzt heißt, der Boston Garden, früher hieß er Boston Garden, jetzt heißt er TD Garden in Boston, ist der Austragungsort und dort wird 2021 auch am letzten Wochenende im September dann der Laver Cup stattfinden, am 24. bis 26. September 2021. Und Roger Federer hat schon gesagt, dass er auf jeden Fall dort spielen will.
Damit sind also alle Gerüchte schon mal weg, ja, dass er unter Umständen in diesem Jahr doch noch seine Karriere beenden könnte. Und jetzt macht es natürlich alles auch schon sehr viel Sinn. Wir kriegen doch noch die Olympischen Spiele nächstes Jahr und dann spielt er die und dann spielt er nochmal einen Laver Cup und dann ist das vielleicht gewesen, aber warten wir alles erstmal ab. Das sind Spekulationen aus einer Zeit, als es die jetzigen Probleme noch nicht gab. Es war ziemlich klar, dass wenn wohl der Labour Cup weichen muss, obwohl der Labour Cup sich sehr geschickt ins, sagen wir mal, ins Tennis-Establishment eingeschlichen hat, so war er dann doch so ein bisschen der unnötige Kopf, auch wenn neues Format, auch wenn er die Spitzenspieler gezogen hat, so gehen natürlich die Events wie zum Beispiel die French Open, mit denen er konkurriert hätte, vor. Und da darf man dann eben auch nicht vergessen, dass die French Open neben dem Zweck haben, Grand Slam-Sieger und Siegerin zu küren, natürlich auch dazu da sind, die jene Profis zu unterstützen, die es vielleicht nicht ganz so dicke haben. Und dass da dann zum Beispiel Federer mit einem großen Geld-Event gegen konkurriert, ich glaube, das hätte einfach auch nicht so gut ausgesehen. Uns da ins nächste Jahr zu verschieben, hier stehen keine Geschichtsbücher auf dem Spiel. Ich glaube, das bietet sich geradezu an, das zu verschieben und zu sagen, hey, jetzt geht es erstmal darum, dass alle an die Kuchen wieder ran können und die French Open sind da wichtiger als der Labour Cup.
Schöner Vergleich, den du da getroffen hast. So ein bisschen ist der Labour Cup wie der neue Mitbewohner in der WG, den alle mögen, vor allen Dingen die beliebten Jungs und Mädels in der Klasse, aber der dem alten Mitbewohner eigentlich immer auf den Füßen steht.
Ja, und eben, es gibt keinen Grund, also gehen wir mal überhaupt dazu zurück. Es war ja nun mal ursprünglich so kompliziert, dass der Labour Cup nicht stattfinden sollte in Olympischen Jahren. Jetzt sind wir natürlich gerade nicht mehr in einem Olympischen Jahr. Waren wir aber ursprünglich, weil er dann allerdings so erfolgreich war, ist er dann doch noch in dieses Olympische oder ursprünglich Olympische Jahr geschoben worden. Also ja, der beliebte Mitbewohner, er ist beliebt, aber hinter ihm steht vielleicht doch noch relativ viel Luft und nicht ganz so viel Substanz.
Der Labour Cup wird also auf 2021 verschoben und dort... Ja, hoffentlich findet er dann auf jeden Fall statt 2021 im September, aber wir können im Moment noch keine 15 Monate vorausschauen, beziehungsweise wir können es im Moment noch keine 15 Tage vorausschauen bei in diesen Zeiten. Was wir halt wissen ist, bis Mitte Juli wird auf keinen Fall internationales Tennis gespielt. Ein Turnier, was auch schon die Reißleine gezogen hat, das ist Montreal, das WTA-Turnier, ein Vorbereitungsturnier auf die US Open, was jedes Jahr im Wechsel zwischen Montreal und Toronto stattfindet, also ein Jahr die Herren in Toronto, das andere Jahr die Damen in Toronto. Dieses Jahr wären die Damen in Montreal dabei gewesen. Aber die Region Quebec in Kanada hat schon bis Ende August Großveranstaltungen untersagt. Und deswegen musste das WTA-Turnier für dieses Jahr schon abgesagt werden für als Vorbereitungsturnier auf die US Open. Toronto hat noch nichts gesagt. In der Region Kanadas ist noch kein Großveranstaltungsverbot bis Ende August ausgesprochen worden. Deswegen kann hier im Moment noch geplant werden. Aber Montreal findet nicht statt und es ist eins der größten Vorbereitungsturniere auf die US Open.
Ja, und vor allem natürlich auch ein wichtiges für den Verband. Der kanadische Verband in den letzten Jahren berühmt geworden für seine Nachwuchsarbeit oder auch eben sehr unterschiedlich gestaltete Nachwuchsarbeit. Er hat sehr gute Spieler und Spielerinnen hervorgebracht. Und das Geld kommt primär eben aus diesem doppelten Sandwich, dem Rogers Cup, der immer rotierend zwischen den beiden Städten stattfindet. Und der kanadische Verband wollte deswegen wohl auch noch ein bisschen hinhalten, aber Quebec hat da dann jetzt eben die Tür vorgeschoben, hat gesagt, nein, es wird hier keine Großveranstaltung geben. Es überrascht natürlich auch nicht, dass die Politik sich da quasi ein bisschen erstmal auf die rigorose Seite stellt, einfach damit die Schlupflöcher ja nicht so groß sind. Und so wichtig der Rogers Cup für den kanadischen Verband ist, so in Anführungszeichen unwichtig ist er natürlich im ganz großen Kontext. Und das ist ja auch eine der spannenden Sachen, die wir jetzt eben hier sehen, diese Zusammenarbeit zwischen den Verbänden und den Turnieren etc. Wir haben relativ große Finanzhilfen in den letzten zwei Wochen gehört, unter anderem vom britischen Verband, der jetzt natürlich auch noch das Geld eingenommen hat aus der Versicherung, die er abrufen konnte für das nicht stattfindende Wimbledon. Der französische Verband tut sich ein bisschen schwerer, weil er gerade die French Open-Anlage umbaut. Der US-Verband hat im Endeffekt Mittel umgeschichtet und will die dann weiterreichen an diejenigen, die es in dieser Krise mehr brauchen können. Und im Zuge dessen, fand ich auch ganz interessant, hat der CEO des amerikanischen Verbandes gesagt, wir werden wohl im Juni entscheiden, wie es mit den US Open weitergeht. Er kann sich ein Szenario nur schwerlich wohl vorstellen, was ohne Zuschauer ist. Gucken, ob er da eine Alternative zu haben wird. Aber sie alle, ja, es ist ein in sich fütterndes System und die Amerikaner wissen zum Beispiel, die US Open bringen sehr viel Geld für den Verband. Auf der anderen Seite wiegen natürlich auch alle ab, machen wir unter Umständen so große Verluste, wenn das Turnier ohne Zuschauer stattfindet, dass wir dann lieber gleich die Reißleine ziehen. Und das scheint so ein bisschen der Kontext zu sein, in dem sich im Moment alle befinden.
Montreal bzw. der kanadische Tennisverband bezieht einen Großteil seiner Erlöse bzw. dessen, was sie ausgeben können und des Etats beziehen sie aus diesen beiden Turnieren, dem Coupe Rogers, der in Montreal stattfindet, bzw. dem Rogers Cup dort in Toronto. Und das WTA-Turnier musste dort jetzt abgesagt werden bzw. dann auf 2021 verschoben werden. Ob 2021 dann auch wieder WTA in Montreal stattfindet und dann die ATP in Toronto, das steht zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest, könnte ich mir allerdings dann ganz gut vorstellen. Eine Nachricht haben wir auf jeden Fall noch. Wir wollen darüber sprechen, dass Novak Djokovic gesagt haben soll, beziehungsweise seine Kollegen, seine Teamkollegen und seine Kollegen in den Top 100 angeschrieben haben soll, um Spieler unterhalb der Top 250 zu unterstützen, finanziell zu unterstützen, weil wir wissen, die Top 50, 70, 80 kommen gut mit dem Geld klar, vor allen Dingen die Top 50. Bis Top 100 geht es wohl auch noch gerade so. Wir haben bei der Challenger Corner mal mit Yannick Maaden gesprochen. Der hatte gesagt, so ein kleines Polster habe ich. Das ist okay. Aber ab dem Zeitpunkt von Top 150 wird es schon schwierig, finanziell für die Spieler in irgendeiner Weise Einnahmen zu generieren im Moment, beziehungsweise von ihrem Polster zu leben und die nächsten Monate dann auch zu überleben. Und Novak Djokovic soll eine Initiative an den Start gebracht haben, wo er seine Top 100 Kollegen gebeten haben soll, Geld zu spenden. Er hat wohl dann auch eine Staffelung gebracht, dass die Top 5 mehr Geld zahlen sollen natürlich als der Spieler, der in den Top 50 beziehungsweise Top 70 ist, und dass die Spieler dann zusammen mit USTA, zusammen mit dem australischen Tennisverband dann auch die Spieler zwischen 250 und 700 mit einem einmaligen Entgelt von $10.000 unterstützen wollen.
Ja, es gab da eine Nachricht von Djokovic, die wohl in dieser berühmten WhatsApp-Gruppe der ATP gestanden hat. Die ist dann auch in ihrer Gänze an die Öffentlichkeit gekommen. Und da beschreibt Djokovic eben genau das drin, was du gesagt hast. Er informiert seine Kollegen darüber, dass er sich mit Nadal und Djokovic abgestimmt hätte und dass die drei finden, dass man eben genau jene Spieler ab 250 unterstützen müsste. Seine Argumentation ist, klar, die Top 100 verdienen sowieso Geld. Diejenigen zwischen 100 und 250 können zumindest die Qualifikationen spielen bei den Grand Slam Turnieren. Und deswegen argumentiert er, die sollten zumindest ein bisschen Geld über die letzten 12 Monate erhalten haben. Aber die dahinter, die würden sich jetzt überlegen, ob sie überhaupt mit dem Tennissport weitermachen können. Und deswegen möchte er, dass die unterstützt werden. Hat sich dabei dann eben wohl mit Nadal und mit Federer abgestimmt, hat dann eben diese Staffelung vorgestellt, die damit beginnt, dass die Spieler, die zwischen 50 und 100 sind, $5.000 in den Topf tun sollen. Es geht dann hoch bis zu $30.000 für diejenigen, die zwischen Platz 1 und 5 sind. Dazu soll dann eben Geld von den Grand Slam-Verbänden kommen, dazu soll noch Geld von der ATP kommen. Und was er dann auch noch angesprochen oder vorgeschlagen hat, wo es aber anscheinend eben noch keine Einigung gibt, ist, auch Geld zu nehmen, was für die World Tour Finals genommen wird oder genommen würde, und auch das noch in diesen Relief Fund, wie er es nennt, reinzustecken. Und das Ganze ist wohl noch nicht komplett abgesegnet. Er schlägt eben auch vor, dass sich alle dran beteiligen, eben auch die Top-Doppelspieler, die hat er ja auch noch genannt, oder aber zumindest 90% der Spieler. Und wenn das zusammenkommt, dann will er eben das Geld auf diese Art und Weise verteilt sehen.
Was ich lustig finde, ist, dass wir 2019 darüber diskutiert haben, dass ITF bzw. ATP eigentlich nicht mehr wollten, dass Spieler außerhalb der Top 300, Top 400 noch in irgendeiner Weise sich als Tennisprofi schimpfen dürfen. Und jetzt gibt es einen Relief Fund dafür. Ist ja doch ein bisschen was, passiert in den letzten anderthalb Jahren.
Zeigt vielleicht eben auch, wie die Spieler wahrnehmen, wer ein ATP-Spieler ist. Er sagt relativ explizit, dass das diejenigen für ihn sind. Ich habe die jetzt vor mir, die Nachricht, aber finde nicht genau die Stelle. Er sagt auf jeden Fall relativ explizit, dass es diejenigen, er sagt, ATP has around 700 members. Also er setzt die Zahl bei ungefähr 700 Spielern an, die er als Profis wahrnehmen würde. Und das dürfte auch eher der Realität entsprechen, wobei dann hier eben noch die Doppelspieler dazukommen. Da sagt er aber, er weiß noch nicht exakt, wie das zu regeln ist. Aber das scheint die Eigenwahrnehmung der Spieler zu sein, dass es eher 700 sind statt eben 300 oder 400.
700 Spieler beziehungsweise die Spieler zwischen 250 und 700 sollen durch diesen Relief Fund, den Novak Djokovic anleiern möchte, sollen unterstützt werden mit jeweils $10,000. Wie die Finanzierung zusammenkommt, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Das steht noch nicht fest. Aber Novak Djokovic hat hier die Aktion bzw. die Initiative ergriffen und hat darüber gesprochen, dass er dieses machen möchte. Das sind unsere News der Woche, die wir haben. Das sind die belastbaren News, die wir diese Woche haben. Alles andere, was wir hätten, das würde sich im Moment in das Reich der Spekulationen bewegen und im Reich der Spekulationen bewegen. Und deswegen haben wir nur das, was belastbar ist und belastbar war, dann in diesen News-Teil mit reingenommen. Jetzt kommen wir gleich zum Leichten in diesem Podcast, weil, wie gesagt, schon am Anfang gesagt, wir haben vor 3 Jahren im Juli 2017 einen Draft gemacht. Wir haben darüber gesprochen, dass wir 5 Spieler draften, die unserer Meinung nach in den nächsten Jahren das Tennis, das Herrentennis beherrschen. 3/4 Jahr später haben wir das auch mit den Damen gemacht. Und wie wir uns da so richtig aus dem Wettbewerb geschossen haben, das hört ihr gleich, weil wir werden mal gleich eine Liste aufstellen, wie viele Punkte wir gemacht haben seitdem. Und darüber sprechen wir gleich hier bei meinsportpodcast.de und Chip and Charge im Tennis Talk.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
Juli 2017, da haben Philipp und ich einen Draft gemacht hier bei Chip and Charge. Wir haben uns die Spieler angeguckt, die in der Weltrangliste sind und haben gesagt, welche von diesen Spielern werden in 5 Jahren an der Weltspitze stehen, beziehungsweise wer wird die meisten Punkte gemacht haben. Und wir konnten jeder 5 Spieler draften, keiner durfte doppelt genommen werden. Und das haben wir 2018 auch nochmal für die Herren gemacht. Und Philipp, wir haben seit 2017 sehr, sehr viele Tennis gesehen und wir haben auch seitdem sehr viele Meinungen überdenken müssen. Wir haben vor allen Dingen sehen müssen, dass viele unserer Spielerinnen und Spieler nicht die Erwartungen erfüllt haben, die wir in sie gesetzt haben.
Na, vor allem kann man, glaube ich, an dem, was wir jetzt hier so vor unserer Nase haben, wir setzen das dann nachher noch in irgendeiner Form in die Artikelbeschreibung rein oder in die Folgenbeschreibung rein, kann man, glaube ich, ganz gut die Geschichte des Tennis erzählen. Also wir können mal ganz kurz zusammenfassen, die Spieler, die du genommen hast, waren Alexander Zverev, Milos Raonic, Dominic Thiem, Luca Pui und Denis Shapovalov. Ich hatte genommen Novak Djokovic, Nick Kyrgios, Thanasi Kokkinakis, Taylor Fritz und Felix Auger-Aliassime. Was fällt uns da erstmal auf? Wir hatten beide weder Nadal, Federer oder Murray noch Wawrinka genommen. Also Spieler, die damals schon in ihrer Blüte des Schaffens waren und von denen wir beide aber anscheinend damals nicht angenommen haben. Ich bin mir so ganz sicher, dass ich es nicht angenommen habe, dass sie noch so lange oben an der Weltspitze stehen würden und dass sie quasi auch in den nächsten Jahren, seitdem haben sie ja fast alle, oder sie dürften eigentlich alle Grand Slam Titel seitdem gewonnen haben, und dessen, ja, war ich mir nicht bewusst. Natürlich, wir haben jetzt noch gut zwei Jahre in unserer Liste. Kann sein, dass keiner von denen jemals wieder ein Grand Slam Turnier gewinnt, aber wir haben zumindest den ersten Teil dieser 5 Jahre nicht so vorausgesehen, wie er dann eingetreten ist. Und wenn wir dann uns eben auch so ein bisschen angucken, wie sich die Punkte verteilen, dann sehen wir auch, in unserer Liste zieht einer davon, das ist Djokovic, im realen Leben natürlich Nadal und Federer. Und dann gibt es eine höhere Mittelklasse. Da sind Spieler wie Zverev und Thiem, die ungefähr halb so viele Punkte gemacht haben wie Djokovic in den letzten 3 Jahren. Und da würden dann noch andere darunter fallen, die ähnlich viele Punkte geholt haben. Und dann sieht man auch, das finde ich ganz spannend, wenn man auf unsere Punkte guckt, wir sprechen gleich nochmal einzeln drüber, es gibt dann sehr viele Spieler, die in einer Gruppe liegen. Wir haben hier von Shapovalov runter bis Auger-Aliassime, die liegen in den letzten 3 Jahren innerhalb von 1000 Punkten. Zeigt A, es sind nicht so viele Punkte an diese Gruppe gegangen, und B, es ist ziemlich eng hinter denjenigen, die sich abgesetzt haben, die entweder schon immer dominiert haben, wie Federer, Nadal und Djokovic, und aber die dazugestoßen sind, wie Zverev und Thiem. Und es gibt also eine sehr große Mittelklasse. Und wir haben ziemlich viel aus der Mittelklasse uns rausgenommen und nicht ganz so viel aus der Spitzenklasse.
16.08.2017 haben wir diesen Draft gemacht bei den Herren. Und das ist jetzt gut 2,5 Jahre her. Deswegen lässt sich gut jetzt eine Halbzeitbilanz ziehen. Und wir haben Anfang 2019 schon mal eine Sendung dazu gemacht. Und dort war ich damals relativ weit davon gezogen mit meinen Namen. Lass uns die Namen mal vorlesen. Meine Namen waren zum Zeitpunkt 16.08.2017. Alexander Zverev, Milos Raonic, Dominic Thiem, Luka Pui, Denis Shapovalov. Du hattest Novak Djokovic, Nick Kyrgios, Thanasi Kokkinakis, Taylor Fritz und Felix Auger-Aliassime. Und wir können mal sagen, dass du mit Djokovic sehr, sehr richtig gelegen hast, weil der hat fast doppelt so viele Punkte wie alle anderen gemacht. 21.390 Punkte seit dem 16.08.2017. Das zeigt dann auch, dass Djokovic nicht so schlecht zusammen war in den letzten Monaten und Jahren.
Ja, er war damals, ja, ich glaube, wir haben den Draft gemacht, kurz nachdem er sagte, er würde jetzt erstmal eine längere Pause wegen seinem Ellbogen nehmen.
Genau.
Dann hat er den ja sogar noch operieren lassen. Anfang 2018 ist er erst im Sommer 2018 wieder richtig auf die Höhe zurückgekommen, die wir von ihm kannten. Ohne aber jetzt die vollkommene Dominanz abseits der Grand Slam Turniere zu haben. Und trotzdem hat das gereicht, um zusammen eben mit Federer und Nadal alle anderen zu deklassieren. Und das kann man sagen. Sie haben unglaublich viele Punkte geholt, haben aber auch dafür gesorgt, dass zwischen ihnen und den anderen wirkliche Welten sind. Also ein Djokovic hat 9.000 Punkte mehr gemacht als ein Thiem oder ein Zverev. Und die beiden setzen sich wiederum ganz klar ab von vielen anderen Spielern. Und das ist das Erstaunliche, dass sich da eigentlich etwas fortgesetzt hat, was in den Jahren vorher nämlich schon gezeigt hat, dass die an der Spitze sind, auch weiter dominieren werden.
Novak Djokovic hattest du also als Ersten in deiner Auflistung. Ich hatte als Ersten in meiner Auflistung damals Alexander Zverev. Und der hat seit dem August 2017 insgesamt 12.740 Punkte gemacht und am zweitmeisten von den Top 10, die wir hier gewählt haben. 12.740 Punkte, knapp vor Dominic Thiem, der 12.135 Punkte gemacht hat. Ich hatte Zverev und Thiem in meiner Liste drin. Du hattest Djokovic drin und ich habe mit zwei Spielern etwas mehr Punkte gemacht als du mit einem mit Djokovic.
Ja, und generell, wenn man sich anschaut, deine fünf Spieler haben über den Zeitraum, also die letzten gut 30 Monate, 36.000 Punkte oder 36.860 Punkte gemacht. Meine haben zusammen 32.436 Punkte gemacht. Die ganze Distanz erklärt sich fast aus einem totalen Ausfall, den ich drin hatte. Das war Thanasi Kokkinakis. Und es ist eben wirklich das Spannende. Mein Modell am Ende, wenn man sich das anschaut, war eben der eine Leuchtturm und darum relativ viel Mittelmaß in Anführungszeichen und einen, der abfällt. Und du hattest, naja, was kommt unter einem Leuchtturm? Zumindest zweimal da, wo die Lifeguards am Strand drauf sitzen und dann relativ viel Mittelmaß, ohne dass einer weggefallen ist. Also wir hatten etwas unterschiedliches Anlagekonzept, aber am Ende kommt es ungefähr auf selbe hinaus.
Was man sagen kann, Thanasi Kokkinakis ist halt ein Ausfall in deinem Draft. Thanasi Kokkinakis, der jetzt gerade wieder letzte Woche ein Interview gegeben hat, dass er letztes Jahr dann auch noch an pfeifischem Drüsenfieber erkrankt war und zwischendurch Probleme hatte mit dem Atmen. Bei dem Jungen kommt wirklich alles zusammen mit einem unglaublichen Verletzungspech. Er hat zwischendurch immer mal wieder einige herausragende Ergebnisse, kämpft sich immer wieder ran, aber hat unglaubliches Pech und das konnten wir zu diesem Zeitpunkt dann auch noch nicht so absehen. Er hat ein unglaubliches Talent, aber Kokkinakis ist hier dabei und hat nicht so richtig viele Punkte gemacht. Auch zum Beispiel Taylor Fritz, der nicht so viele Punkte gemacht hat, dem man vor 3 Jahren auch ein bisschen mehr zugetraut hat als im Moment. Er ist ein etablierter Spieler inzwischen, aber diese Top-Ergebnisse, die hat er einfach nicht.
Nee, nach denen sieht es im Moment auch noch nicht aus. Wenn wir uns kurz die Punkte anschauen, als wir letztmals hier drauf gucken, hat er 1545 in dem einen Dreivierteljahr gemacht. Seitdem hat er nochmal 1605 hinzugelegt, hat also ungefähr die Punktzahl von einem Top 25 Spieler und das ist er mittlerweile auch, aber er ist eher so der König der 250er Turniere oder bei einem eher mittelmäßig besetzten 500er Turnier schafft er mal ein Halbfinale. Aber es ist nicht so gekommen, wie es mal einst aussah, dass zum Beispiel Taylor Fritz und Alexander Zverev ungefähr den gleichen Karriereschritt gehen würden. Bei Fritz kamen natürlich ein paar Umstände dazu. Ich meine, er ist ja jung Vater geworden, er war verletzt, aber er hat es noch nicht ansatzweise geschafft, so viel aus seinem Talent zu machen, wie zum Beispiel Alexander Zverev.
Ich hatte Dominic Thiem, Alexander Zverev. Ich hatte allerdings auch Milos Raonic drin. Der hat auch noch nicht so gepunktet. Allerdings war der auch sehr häufig verletzt. Was aufgefallen ist, wir hatten bei 10 Spielern, die wir gedraftet haben, 3 Kanadier mit dabei. Ich hatte Raonic und Shapovalov. Du hattest Felix Auger-Aliassime, der im Moment nach diesen 2,5 Jahren die zweitwenigsten Punkte gemacht hat, 3.103 Punkte. Wenn wir die Rangliste durchgehen, Djokovic hat 21.000 Punkte gemacht, Zverev und Thiem beide ungefähr 12.000 Punkte gemacht. Und dann kommt halt ein großer Block mit Spielern, die nicht das gebracht haben, was wir von ihnen erwartet haben. Nick Kyrgios zum Beispiel, 4.000 Punkte seit 2017, Milos Raonic 3.845 Punkte, Luca Pui 3.680 Punkte, Taylor Fritz 3.160 Punkte und Felix Auger-Aliassime 3.103 Punkte und am Ende Thanasi Kokkinakis mit 783 Punkten. Im Moment führe ich noch mit etwas mehr als 4.000 Punkten Vorsprung, aber Novak Djokovic könnte im nächsten Jahr oder übernächsten Jahr nochmal vorbeiziehen, wenn wir dann Tennis wieder haben. Taylor Fritz könnte den Durchbruch schaffen. Felix Auger-Aliassime, von dem wir alle glauben, dass er den Durchbruch schaffen wird. Also da gibt's noch genug Potenzial für deine Spieler, dann an meinen vorbeizuziehen. Aber die Spieler, die wir nicht auf der Liste haben, die haben auch seitdem ganz schön viele Punkte gemacht. Wen haben wir nicht drauf? Wir haben Rafael Nadal nicht drauf. Wir haben Roger Federer nicht drauf. Andy Murray, du hast gerade eben von ihm gesprochen. Stan Wawrinka hatten wir nicht drauf. Wir haben Karen Khachanov noch nicht mit dabei gehabt. Kevin Anderson. Daniil Medvedev, der zu dem Zeitpunkt, als wir den Draft gemacht haben, noch gerade erst in den Top 50 angekommen war. Andrei Rublev war noch nicht mal in den Top 50. Und Stefanos Tsitsipas war damals zu dem Zeitpunkt noch gar nicht unter den Top 100. Die konnten wir damals noch nicht sehen, beziehungsweise haben ihnen noch nicht so zu viel zugetraut.
Ja, aber eine Gruppe aus den Fünfen, also wenn wir uns fünf daraus auswählen, ich würde locker an unseren wahrscheinlich vorbeiziehen, wenn wir hier Nadal, Federer, weiß ich, dann hätten wir damals mal irgendwie, gut, Anderson lag wirklich nicht auf der Hand, aber hätte halt gesagt, na komm, Rublev, Tsitsipas, die haben einen verdammt guten Ruf, und dann haust du halt noch einen Wawrinka zum Spaß drauf und schon ziehen sie vorbei. Unser Irrtum damals war halt wirklich, Nadal und Federer zu, ja, wahrscheinlich zu unterschätzen, dass sie eben nicht in der Lage sein würden, das Niveau weiterzugehen, was sie zu dem Zeitpunkt in der Stande waren zu gehen. Und das ist für mich auch immer noch erstaunlich. Es gibt einfach keinen historischen Vergleich, was da passiert ist. Und dass die beiden immer noch so gut sind, ist erstaunlich. Wawrinka fällt natürlich gegen die beiden ein bisschen ab, aber hat trotzdem eine grundsolide Karriere seitdem hinten gelegt, auch wenn es vielleicht ein bisschen untergeht gegen die eigenen Grand-Slam-Siege, die er hatte. Khachanov auch noch nicht vielleicht ganz das Potenzial erfüllt, aber natürlich, ja, schon eine bessere Karriere bisher als zum Beispiel ein Fritz hingelegt. Er ist auf dem Niveau von einem Pui zum Beispiel. Anderson, das war die ganz große Überraschung. Da konnte, glaube ich, keiner absehen, dass der zwei Grand-Slam-Finals in dem Zeitraum erreichen würde und auch sonst sehr solide Resultate, obwohl er auch seit einem Jahr im Endeffekt verletzt ist. Medvedev galt zwar als talentiert, habe ich aber so zum Beispiel auch nicht kommen sehen. Rublev war damals schon, ja, oder stand zumindest schon im Ruf, dass er jemand sein könnte, der mal in die Weltspitze kommt. Hat jetzt aber auch erst in den letzten Monaten so richtig aufgedreht. Und klar, das ganz große Ding hier ist einfach Stefanos Tsitsipas, der unter Umständen, wenn wir ihn jetzt auf unsere Liste katapultieren würden, eine Chance hat, dass, wenn man jetzt am Ende der 5 Jahre dann Bilanz ziehen würde, dass er da auf Platz 2, 3, 4 auf jeden Fall einlaufen würde. Ich denke, wir können ihn ungefähr auf das Niveau von Zverev und Thiem jetzt schon heben.
Das sind die Herren. Bei den Damen sieht es noch schlimmer für uns aus. Wir haben am 28.03.2018, also ungefähr 7 Monate später, haben wir den Damen-Draft damals gemacht, nach dem Turnier, beziehungsweise während des Turniers damals in Miami. Und dort haben wir auch jeder 5 Namen genannt, die das Damentennis in den nächsten 5 Jahren beherrschen könnten, beziehungsweise die meisten Punkte für uns in den nächsten 5 Jahren machen können. Und wir haben damals schon vorausschauend gesagt, das ist so viel schwieriger als bei den Herren, weil bei den Damen so viel in Bewegung ist und so viele Spielerinnen hochkommen können und vielleicht dann für uns dann auch oder die Turniere, die Grand Slam Turniere gewinnen können. An wen wir damals nicht gedacht haben, zum Beispiel, da können wir das mal vorwegnehmen, Elena Rybakina, die zum Zeitpunkt, als wir damals aufgenommen haben, die Nummer 269 der Weltrangliste war. Karolina Muchova war die Nummer 240 der Weltrangliste damals. Bianca Andreescu war gerade unter den Top 200 auf Platz 196. Dajana Jastremska, 163. Amanda Anisimova, 130. Sofia Kenin war gerade unter den Top 100 auf Platz 94. Belinda Bencic kämpfte sich mal wieder nach Verletzung ran, war auf Platz 67, Arina Sabalenka, Marketa Vondrushova, Kiki Bertens, Ash Barty, Petra Kvitova, die hatten wir alle damals nicht in unseren Top 5 drin. Und das erscheint heute ja dann auch so ein bisschen kurzsichtig. Warum wir Petra Kvitova nicht mit reingenommen haben, entzieht sich mir jeglicher Kenntnis.
Naja, vor allem, weil du ja doch sehr viel eigentlich auch von ihr hältst.
Ja.
Aber wir dürfen nicht vergessen, wir hatten jeder nur 5 Spielerinnen. Und wir hätten wahrscheinlich jeder locker 15 auf die Liste setzen können. Dann hätten wir jetzt wahrscheinlich noch mehr daneben gegriffen. Aber generell müssen wir eben sagen, dass hier sich auch einfach ein anderes Bild von den Punkten her bietet. Wir haben keine absolut überragende Spielerin gehabt in den letzten Jahren. Niemand, der punktemäßig an Nadal, Federer, Djokovic herangereicht hat. Wir haben aber relativ viele, und von denen haben wir auch drei ausgewählt, Spielerinnen gehabt, die so ungefähr um die 10, 11, 12.000 Punkte in den letzten Jahren gemacht haben. Wir hatten Halep, Pliskova, Osaka ausgewählt. Wir kommen dann gleich noch zu den anderen Spielerinnen. Da gab es natürlich noch einige andere, die ungefähr auf dem Level unterwegs waren. Wenn wir jetzt mal drauf schauen, die erstaunlichsten Namen, die wir vielleicht verpasst haben, ist Ashbati. Ja. Hätten wir das voraussehen können? Ich weiß es nicht.
Es war 15 Monate vor ihrem French Open Sieg. Also zu dem Zeitpunkt 2018 hätte ich niemals damit gerechnet, dass Ashbati an einem Vierteljahr später Grand Slam Siegerin ist.
Nee, wenn ich auf die Liste schaue, die wir da jetzt auch gerade vorgelesen haben, dann denke ich eigentlich eben, drei Namen wären im Bereich des Möglichen gewesen, dass wir die da reingenommen hätten. Das eine wäre klar Kvitova gewesen, haben wir gerade angesprochen. Das andere wäre Belinda Bencic gewesen, von der damals ja immerhin schon bekannt war, dass sie schon Top-10-Spielerin gewesen war in sehr jungem Alter und wieder auf dem Weg nach oben. Das hätten wir vielleicht antizipieren können. Die andere, denke ich, wäre Bianca Andreescu gewesen, die bei den Juniorinnen sehr gut war, dann ein bisschen langsam Start in die Profis reingehabt hat, der aber schon der Ruf vorauseilte, dass sie ja eine sehr gute Spielerin werden würde. Würde ich jetzt den Draft machen, würde ich sie ohne Probleme auch auf Platz 1 setzen. Aber das trotzdem damals nicht die Weitsicht gab, sie zumindest unter meine Top 5 zu setzen.
Nein, also ich auch nicht. Und ich glaube auch, dass wir uns das nicht vorwerfen sollen. Natürlich kann man uns das vorwerfen, dass man sagt, okay Leute, warum wusstet ihr das nicht anderthalb Jahre vorher? Aber das war damals nicht abzusehen. Und wen wir da zum Beispiel reingenommen haben, wer sich für uns dann auch als Spielerin erwiesen hat, die diese Erwartung nicht erfüllen konnte, das sind bei uns jeweils zwei Namen gewesen. Bei dir bei einer verletzungsbedingt, aber bei mir zum Beispiel Daria Kasatkina und Jelena Ostapenko. Da war ich 2018 davon ausgegangen, dass die beiden sich auf jeden Fall in den Top 10, Top 15, Top 20 etablieren werden und großartige Ergebnisse haben. Daria Kasatkina seit der Trennung mit ihrem Coach hat sie kaum noch Ergebnisse einholen können. Seit dem 25. März 2019 hat sie nur 933 Punkte gemacht. Bei Jelena Ostapenko ist der Fall nicht anders. Hat seit dem 25. März 2019, seitdem wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, etwas mehr als 1200 Punkte gemacht. Das sind zwei Namen, die ich genommen habe 2018 und die seitdem nicht in der Versenkung verschwunden sind. Die sind immer noch auf der Landkarte, aber die man so in einem Draft heute nicht mehr nehmen würde.
Wobei wir unter Umständen natürlich in 2 Jahren draufblicken würden und sagen, oh mein Gott, warum habt ihr denn jetzt vor 2 Jahren die genommen? Hättet ihr doch die Person nehmen können. Es ist alles auch eine Folge dessen, dass das Damen-Tennis-Moment natürlich sehr ausgeglichen ist. Und von daher ist es ein bisschen mehr Glück, denke ich, hier die richtigen Namen zu ziehen, als es jetzt zum Beispiel bei den Herren der Fall war. Wir können ja jetzt mal kurz durchgehen, wen wir hier jeweils auf den Listen hatten, damit ihr auf demselben Stand seid wie wir. Also genau. Du hattest damals gezogen Elina Svitolina, die ja auch immerhin 8.800 Punkte eingebracht hat, also ich runde jetzt mal auf und ab. Daria Kasatkina, die dir 3.400 Punkte gebracht hat, Jelena Ostapenko 3.500 Punkte, Naomi Osaka noch vor ihren Grand Slam Titeln, die dir 9.500 Punkte gebracht hat, Karolina Pliskova, die dir 10.360 Punkte gemacht hat, also die ohne Grenz.
Darf ich einmal rein? Ja, klar. Naomi Osaka hatte gerade Indian Wells gewonnen und da war ich mutig damals.
Ja, und lustigerweise oder interessanterweise hat sie weniger Punkte trotzdem gemacht als Pliskova. Ja, unterstreicht genau. Nochmal, Pliskova, die Konstante aller Spielerinnen, aber bei den ganz großen Turnieren kommen einfach nicht die Resultate.
Pliskova hat für mich die meisten Punkte in meinem Draft geholt.
Ja, es ist eigentlich erstaunlich, aber so ist es nun mal mit ihr. Und dann gehen wir zu konstante Spielerin rüber. Ich hatte damals an 1 gezogen, Simona Halep 11.300 Punkte geholt, dann ja mich im Ententeich vertan, hatte Viktoria Azarenka gezogen, die nur 2.100 Punkte seitdem gemacht hat. Ob noch so viel in Zukunft dazukommen, werden wir mal abwarten. Garbine Muguruza, das musste natürlich sein, 5.200 Punkte. Anna Konjuch, 36 Punkte, seitdem quasi kein Tennis mehr gespielt. Bin nicht ganz sicher, wie viel sie noch spielen wird. Und dann Katerina Siniakova, 2.300 Punkte. Das war dann auf jeden Fall daneben gegriffen.
Das waren aber auch Hipster-Tipps. Anna Konjuch und Katharina Sinjakova. Sinjakova habe ich auch mehr zugetraut. Das gebe ich ganz offen zu. Anna Konjuch ist leider so verletzungsgebeutelt und so verletzungsgeplagt, dass heute auch niemand mehr, also heute wahrscheinlich alle sagen würden, hoffentlich kann sie wieder Tennis spielen, dass man ihr zutraut, Grand Slams zu gewinnen oder bei großen Turnieren beizukommen. Davon sind wir im Moment leider sehr weit entfernt. Und Viktoria Azarenka hat ja leider im Moment dann auch andere Dinge außerhalb des Courts zu bewältigen. Oder jedenfalls in den letzten zwei Jahren auch zu bewältigen gehabt.
Naja, es ist natürlich auch irgendwo ein ganz gutes Abbild des Lebens. Ich meine, wir haben 10 Lose gezogen. Eins davon war eine Niete, einfach von Umständen, die zwar unter Umständen abzusehen waren, weil Konjuk vorher schon verletzt war, aber es vielleicht nicht ganz so dramatisch zu erwarten war. Dann hatten wir in Azarenka und Sinjakova zwei weitere schon eher enttäuschende Spielerinnen, die eine vielleicht mit dem frühen Karriere-Midlife-Crisis, die andere in Form von Azarenka, die eben auch von Umständen gestoppt wurde, die nicht unbedingt nur mit dem Tennis zu tun haben. Dann haben wir mit Kasatkina, Ostapenko, Muguruza, muss man die Gruppe auch reinnehmen, Spielerinnen, die vielleicht nicht ganz an ihr Level rangekommen sind, denen man zumindest hätte zutrauen können, so viele Punkte zu machen wie Halep, Pliskova und Osaka oben. Alle drei nicht dominant, aber ich denke, ihre Erwartungen trotzdem erfüllt.
Ja, davon kann man dann ausgehen. Auf jeden Fall, auch hier führe ich.
Ja, und wahrscheinlich uneinholbar. Also du hast insgesamt hier schon 35.653 Punkte gemacht. Ganz interessant, so viele wie deine Herrengruppe zusammen. Also die Konstanz zahlt sich hier aus. Oder die Konstanz hier, du hast hier im Endeffekt dreimal Zverev und Team dabei von den Punkten ungefähr. Und ich habe gerade mal 20.973 Punkte, wird auch nicht mehr aufzuholen sein, einfach dadurch, dass Konjuch wahrscheinlich keine 20.000 Punkte mehr holen wird in den nächsten drei Jahren. Aber vielleicht hat die momentige Auszeit ja was Gutes und sie kann sich in Ruhe erholen. Ich glaube, es würden ihr alle gönnen. Sie war wirklich talentmäßig auf einem Level wie die anderen Spielerinnen hier.
Wir wollen das auf jeden Fall bis 2022 noch weiter gucken bzw. weiter beobachten, wie unsere Spielerinnen und Spieler aus unserem Draft 2017 bzw. 2018 performen. Und das ist eine ganz nette Spielerei damals gewesen, ist für uns immer noch eine nette Spielerei. Und dass ich in beiden Kategorien im Moment noch führe, gibt mir auch ein bisschen ein gutes Gefühl.
Ja, wie gesagt, die Damen solltest du am Ende gewinnen. Da würde ich die Chancen bei, keine Ahnung, 85-15 sehen. Herren sind wahrscheinlich wirklich 50-50 im Moment.
Das wird eine enge Nummer.
Los, was da entscheidet.
Es wird eine enge Nummer am Ende für uns beide. Ich möchte, dass Alexander Zverev in überschaubarer Zeit einen Grand Slam gewinnt und Dominic Thiem im Finale schlägt. Das würde mir schon mal ein paar Punkte dann auf jeden Fall geben. Das war unsere Draft-Spielerei, die wir hatten, 2017 und 2018, wie gesagt, ins Leben gerufen. Und das war es auch mit der aktuellen Ausgabe von Chip and Charge im Tennis Talk auf meinsportpodcast.de. Nächste Woche, allerspätestens übernächste Woche, werden wir einen großen Podcast haben mit einem Spezialisten, der Hartplätze baut. Und dort bitten wir dann auch um eure Fragen. Die könnt ihr uns per Facebook, Instagram beziehungsweise Twitter geben beziehungsweise schicken. Dort werden wir mit einem, wie gesagt, Experten für Hartplatzbau sprechen und das wird dann der neue Podcast sein und wir werden in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich noch einige gute Themen finden, mit denen wir euch die Wartezeit auf dann hoffentlich bald wieder aktives Tennis überbrücken können. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns wie immer über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Instagram und Facebook und ansonsten danken wir fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.